Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
Ich war im Sommer 1945 der amerikanische Kontrolloffizier von Radio Frankfurt, später Hessischer Rundfunk.
Robert H. Lochner, von 1961 bis 1968 amerikanischer Direktor des RIAS.
Und kriegte laufend die Berichte über die Verhandlungen in Berlin. Denn die Westalliierten haben natürlich von den Sowjets gefordert, dass diese an dem einzigen bestehenden Sender beteiligen, den die Sowjets, da sie zuerst in Berlin waren, völlig mit Beschlag belegt hatten. Und da erinnere ich mich noch genau an den Bericht im November 1945, wo Oberst Tulpanow den Westalliierten als, wie er es nannte, letztes Angebot eine Stunde am Tag offerierte, während die Sowjets 11 Stunden am Tag haben würden.
Die Amerikaner lassen sich auf die Taktik der sowjetischen Militärführung nicht ein. Sie starten ein eigenes Radioprogramm für Berlin mit Nachrichten und viel Musik.
Da sind wir also, liebe Hörer, und wir begrüßen Sie. Nicht mit einer feierlichen Eröffnungsansprache, seien Sie unbesorgt, obwohl uns ein bisschen feierlich tatsächlich zumute ist bei dieser ersten Begegnung. Im stehen gebliebenen Teil einer Ruine ein paar kahle, weniger als kahle Räume in eine komplette Radiostation zu verwandeln, das ist heutzutage schließlich keine Kleinigkeit.
Am 7. Februar 1946 eröffnet der spätere RIAS-Intendant Franz Wallner Basté die Radiostation. Täglich 7 Stunden geht nun der DIAS auf Sendung, der Drahtfunk im amerikanischen Sektor.
Die Nazis hatten, weil sich schnell erwiesen hatte, dass die normalen Rundfunksender für die angreifenden alliierten Flugzeuge ideale Hinweise sozusagen gaben, hatten die ein billiges Gerät entwickelt, das nur ans Telefon angeschlossen wurde. So konnte man bis Minuten vor dem Luftangriff den Leuten sagen, amerikanische Bomber 10 Minuten von Berlin, 8 Minuten, sodass in aller Ruhe in die Luftschutzkeller gehen konnten. Davon existierten noch ungefähr 30.000, 40.000 Geräte. Und so haben wir mit dem DIAS, mit dieser bescheidenen Zahl angefangen. Aber sehr schnell wurde dann ein eroberter, fahrbarer Wehrmacht-Transmitter aus Westdeutschland nach Berlin gebracht. Und so konnten wir mit Mittelwellensendung anfangen und darum die Änderung im Namen von DIAS zu RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor.
Hier spricht Berlin, hier spricht Berlin, hier spricht Berlin.
Ein fertiges Konzept haben die Amerikaner nicht. Der DIAS und danach der RIAS stehen unter ihrer Kontrolle, sind aber eine deutsche Rundfunkstation. Die Auswahl des Personals bleibt dem Funkhaus überlassen. Die amerikanische Militärregierung prüft lediglich, ob die alliierten Bestimmungen über Entnazifizierung und Entmilitarisierung eingehalten werden.
Im August, also nach 3 Monaten, ich war genau 3 Monaten bei den Russen.
Jürgen Graf, Mitarbeiter der ersten Stunde, später Chefreporter und Leiter der Hauptabteilung Zeitgeschehen des RIAS.
Kam also ein amerikanisches Auto bei meinen Eltern vorgefahren und diesem entstiegen 2 Herren mit den wunderschönen amerikanischen Namen Ostertag und Schächter. Und Herr Ostertag sagte, was Sie da in dem Berliner Rundfunk machen, das gefällt uns. Wir machen ein Gegengewicht zum Berliner Rundfunk. Und kommen Sie doch zu uns. Und das ist so gewesen, vielleicht keine politische Überlegung, sondern mehr, dass eben Chesterfield einfach besser schmeckte als Papi Rossi und Whisky besser als Wodka. Ich bin nie wieder bei den Russen gewesen. Es wird also immer gesagt, die Amis haben da hinter jedem gesessen und haben aufgepasst. Wir hatten ganze 4 Amis da bei uns, nicht? Und wir waren am Anfang ungefähr 120 Deutsche. Also ein richtiges Training gab es nicht. Es gab Diskussionen in der morgendlichen Redaktionskonferenz, wo dann also der eine oder andere Ami sich auch mal einmischte. Aber ich habe in der damaligen Zeit nie eine Kontrolle gespürt.
Not und Einschränkungen prägen die Gründerzeit. Tonaufnahmen fallen aus, weil es an beheizten Räumlichkeiten fehlt. Künstler erscheinen nicht auf der Probe, weil Busse und Bahnen versagen. Die finanziellen Mittel sind knapp. Dennoch werden das Programm des RIAS erweitert, der Stellenplan erhöht, die Technik verbessert. Die Kosten liegen im Herbst 1948 bei gut 1 Million Mark im Jahr.
Die Amerikaner zahlten noch jahrelang 75% Ost und 25% West, weil sie sagten, sie würden sonst nicht hinkommen mit dem Geld. Aber es gab täglich was zu essen. Das ist eine ganz wichtige Sache. In der Winterfeldstraße war eine Art Kantine. Und wer im Schichtdienst war und nicht diese Kantine besuchen konnte und nun nicht vielleicht aus Buko plötzlich dahin kommt, weil es da eine warme Suppe gab, der kriegte ein kleines Paket. Da waren also Kekse drin, aber auch eben dieses Frühstücksfleisch mal in einer Büchse. Und das ist natürlich ein ungeheurer Anreiz gewesen.
Aus den politischen Kontroversen hält sich der RIAS in den Anfangsjahren heraus. Die politische Profilierung des Senders beginnt im Frühjahr 1948. General Clay startet die Operation Backtalk. Der RIAS erhält offiziell die Erlaubnis, Vorgänge in der SBZ, der sowjetischen Besatzungszone, zu kritisieren. Die Amerikaner reagieren damit auf die sowjetische Propagandamaschine, wie sie den Berliner Rundfunk nennen. Kurz darauf unterstellen sie den RIAS direkt der amerikanischen Militärregierung in Berlin. Der Sender wird zum Sprachrohr amerikanischer Außen- und Besatzungspolitik. Er wird ein Produkt des Kalten Krieges.
Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
Kalter Krieg.
Manfred Rexin, in den 60er Jahren freier Mitarbeiter des RIAS, später Leiter des Bildungsprogramms und der Hauptabteilung Kultur und Zeitgeschichte.
Ist etwas, was in einer Zeit existenziell erfahrener Bedrohung von außen oder durch die Umwelt Menschen in den Bann zwang. Und man musste sich natürlich mit einer immer noch in ihren Strukturen stalinistischen DDR scharf auseinandersetzen. Der RIAS war aus meiner Sicht ein antitotalitärer Sender, der zwei Antis beschrieb. Er war antikommunistisch und er war antinazistisch. Das Bildungsprogramm hat immer großen Wert darauf gelegt, gerade die Zeit vor 1933 und nach 1933 genauer zu beschreiben, mit historischen Originaltönen, wie sie zum Teil noch gar nicht verwendet und ausgewertet worden waren, zu analysieren. Und dieses doppelte Nein, Nein zur braunen Diktatur und Nein zur roten Diktatur, das hat dem Sender Profil gegeben.
Die Blockade Westberlins durch die Sowjets von Juni 1948 bis Mai 1949 lässt die politischen Spannungen zwischen West und Ost eskalieren. Das Nein zur roten Diktatur wird immer wichtiger. Zum Beispiel am 6. September 1948.
Es war auch für uns als Reporter heute ungeheuer schwer, hier reinzukommen. Mein Kollege und ich versuchten zunächst einmal durch den offiziellen Haupteingang mit unseren offiziellen Identifikationen reinzukommen. Das war unmöglich. Uns wurden die Jacken und die Kleider zerrissen. Wir wurden zurückgestoßen und einige rissen sich zu Bemerkungen hin. Sieh da, da sind die RIAS-Reporter wieder auf sie. Andere schrien, wir wollen keinen RIAS, wir wollen nur die Wahrheit durch den Berliner Rundfunk und so weiter. Und so geht es jetzt hier oben auf der Pressetribüne auch weiter.
Die beiden RIAS-Reporter Jürgen Graf und Peter Schulze sollen von der Stadtverordnetenversammlung im Ostteil Berlins berichten. Eigentlich ein Routinetermin, aber kommunistische Demonstranten unterbrechen die Übertragung mit Gewalt.
Immer wieder kommen die Rufe hier rauf zu mir an das Mikrofon. Die Proletarier vom RIAS sollen weggehen. Es ist nett, dass wir dieses reizende Kompliment heute hier überbracht bekommen haben.
Was ist denn los hier? Ja. Nein,
nein. Dann sind die nach oben auf die Pressetribüne, haben die beiden Mikrofone rausgerissen.
Gar keinen Zweck.
Nee. So, keinen Zweck, Kinder. Wir wollen uns doch ernst machen. Soeben uns ist nämlich das Mikrofon hier von einigen Demonstranten entrissen worden.
Und ich habe also ein Mikrofon über den Kopf gekriegt.
Immer wieder wird uns das Mikrofon weggezogen. Es wird uns nicht gestattet, von den Demonstranten den Sitzungsverlauf zu berichten.
Lass doch sein.
Und dann haben die uns da von der Pressetribüne runtergedrängelt und haben uns dann so noch ein bisschen geschubst und gestoßen und so. Und dann haben sich Schulze und ich verloren.
Doch Jürgen Graf sendet weiter. Hinter den Fahnen im Plenarsaal gibt es einen zweiten Anschluss. Irgendwann wird er auch dort entdeckt.
Dann kam ein Mann auf mich zu, der hatte eine amerikanische Uniform, also wie unsere Kontrolloffiziere auch, also ohne Rangabzeichen. ein rothaariger Mensch. Und der sagte, Sie müssen hier schnell raus, die verprügeln Sie oder nehmen Sie mit. Und brachte mich auf die Herrentoilette und sagt, springen Sie. Und unten drunter standen 4 oder 5 Jeeps, mit denen die Amis gekommen waren. Und die Jeeps hatten, es gibt's glaube ich heute noch, so eine Art Segeltuchdach. Und da sprang ich also rauf, war also ungefährlich. Man sprang also weich und gut. Und dieser Mann war der Liaison-Offizier der Amerikaner zu den Berliner Stadtverordneten.
Der Rias wird zum Verfechter eines harten Kurses gegen die sowjetische Besatzungsmacht und kämpft um die Bewahrung der inneren und äußeren Freiheit West-Berlins.
Hier ist Rias auf Draht. Wir brachten eine 2-Stunden-Sendung für Ihre Stromgruppe. Auf Wiederhören bei Ihrer nächsten Stromzuteilung mit einem neuen Programm.
In diesen kritischen Tagen, wo es um Sein oder Nichtsein von 2,2 Millionen Berlinern geht, hat sich Rias die Berliner Hörerschaft und die Hörerschaft der Ostzone im Sturme erobert. Und nicht zuletzt sind daran beteiligt unsere 3 Lautsprecherwagen, die in den 3 westlichen Sektoren herumfahren, um den stromabgeschalteten Gebieten hier in Berlin die neuesten Nachrichten zukommen zu lassen.
Daran tatsächlich steigen die Hörerzahlen enorm. Der Rias hatte kurz vor Beginn der Blockade seine technische Sendekapazität beträchtlich erhöht. Er ist nun weit über die Grenzen Berlins hinaus, fast in der gesamten Ostzone zu empfangen.
Achtung, Berlin, Niederschönhausen, Albert Holzer.
Der Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt, mischt sich ein in die dortigen Alltagsbelange. Mit Sendungen wie Aus der Zone für die Zone, Varadi Funk dazwischen oder Berlin spricht zur Zone, wendet er sich konkret an die Hörerschaft in Ost-Berlin und der SBZ und nennt beispielsweise die Namen von SED-Spitzeln.
40 Jahre alt, wird für seine Spitzeldienste bezahlt. Weitere Warnungen folgen.
Propagandasendung. Geschickt gemacht natürlich, wie Varadi Funk dazwischen. Das war fast so populär wie die Insulaner oder wie das Musikprogramm. Das war in Ungarn. Und überall an den Litfaßsäulen war so eine schemenhafte Figur, die sie nur von rückwärts sahen, mit so einem Schlapphut oder so. Und unten drunter stand, hören Sie Rias, Varadi Funk dazwischen. Das war ein kalter Krieger. Aber ich glaube, dass wir damals nicht gedacht haben, oh Gott, wie schrecklich ist das, was wir hier machen, sondern wir gesagt haben, die machen das ja da drüben auch. Die machen ja auch eine Riesenpropaganda gegen uns. Die wollen uns abschneiden. Die wollen hier zumachen. Wir müssen uns über die Luftbrücke versorgen. Wir haben keinen Strom. Wir haben nicht genügend zu essen. Wir haben keine Kohle zum Heizen. Wir waren natürlich in einer schlechten Position.
Rainer Hönk, ab 1948 Reporter beim Rias, später Leiter des Ressorts Kulturkritik und Kulturpolitik.
Wir hatten ein paar Scharfmacher, die den Kalten Krieg auch schön angeheizt haben. Zum Teil war das äußerst unangenehm. Das Unangenehmste, was mir persönlich passiert ist, dass ich sehr stolz mit einem Interview mit Kästner nach Hause kam. Und da sagte ein Kollege, der mir damals vorgesetzt war, ja, weißt du denn nicht, dass Kästner Kommunist ist? Und dann hatten wir noch nicht so schöne digitale Geräte, sondern noch diese Schnürsenkel nannte man das später beim Fernsehen, diese kleinen schmalen Bänder. Auf den Bobinen, also den Spulenkern aufgewickelt, da hat er das genommen und hat das so in den Papierkorb fallen lassen. Das Interview mit Kästner, heute wäre man froh, wenn man das noch hätte, aber das war kennzeichnend für einige Kollegen und auch für eine gewisse generelle Atmosphäre, aber das wurde dann natürlich im Laufe der Jahre immer besser.
Am 24. Oktober 1950 wird die Freiheitsglocke im Schöneberger Rathaus eingeweiht. Seitdem erklingt ihr Geläut regelmäßig im Programm des Rias, zusammen mit dem Text, den der Stifter der Glocke, das amerikanische Komitee für die Freiheit Europas, verfasst hat.
Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
Ob ich dafür sei, dass der Rias gestört werde, hat mich ein Hörer gefragt.
Gerhard Eisler, Leiter des Amtes für Information der Deutschen Demokratischen Republik.
Hier meine Antwort. Aber natürlich, mein Herr, ich bin dafür, dass der Rias beseitigt und vernichtet wird, mit Mann und Maus, wobei mir nur die Maus leid tun würde, denn sie wäre das einzige unschuldige Wesen in dieser amerikanischen Institution.
Die Herrschenden in der DDR betrachten den RIAS als Feindsender. Kommentare wie der folgende aus dem Jahr 1957 sind an der Tagesordnung.
RIAS, das ist die journalistische Gosse. RIAS, das ist das perverse Ausrufungszeichen hinter deutscher Charakterlosigkeit. RIAS, das ist etwas, wovon in wenigen Wochen niemand mehr sprechen wird. Das ist etwas, worüber der nutzlose Wind hinweg wehen wird, so als habe er den Staub der Gosse für Sekunden emporgewirbelt, durch die schillernden Pfützen gejagt und wieder fallen gelassen. Dreck, aus Dreck geboren, wieder zu Dreck werdend, jedem erkennbar. Und wird nichts von diesem RIAS bleiben, als der Wind, der Dreck und die Peitsche, mit der man ihn ausgetrieben.
Der RIAS ist ja natürlich als der große Feind betrachtet worden von den Sowjets und von der DDR.
Rainer Hönk.
Wir durften dann auch nicht durch die Zone, wie man damals sagte, fahren. Ein oder zweimal wurde in einer Pan-Am-Maschine ein Sitz ausgebaut und mein Motorroller wurde dann per Luft befördert und ich bin dann in Hannover mit meiner damaligen Frau auf den Motorroller gestiegen und wir sind nach Rom oder nach Nizza oder so mit dem Motorroller gefahren, aber durch die Zone durfte man nicht.
Der Wettstreit der Systeme wird im Radio ausgefochten. Es sind nicht nur die RIAS-Berichte über die großen Themen, wie beispielsweise den Aufstand des 17. Juni 1953, die die Machthaber in der DDR erzürnen, sondern auch die kleinen Bemerkungen in den Unterhaltungssendungen von Hans Rosenthal.
Die Begriffe sind Einsendungen unserer Hörer. Es wird gelost. Wer mitspielt, erhält für jede Frage 2,50 Mark. RIAS-Freunde aus dem Osten können sich postalisch nach wie vor beteiligen. Bitte schreiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unter Decknamen oder Deckadresse. Ein eventueller Gewinn kann an Verwandte ausgezahlt werden oder bleibt bei uns, bis sich die Verhältnisse ändern.
Die DDR-Führung setzt gegen den RIAS Störsender und Stasi-Spitzel ein. Mit Hilfe gezielter Desinformation versucht sie, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. In einem Schauprozess gegen sogenannte RIAS-Agenten werden im Juni 1955 vier Menschen zu langen Zuchthausstrafen und einer zum Tode verurteilt. Manfred Rexin.
Von 48 bis in die Zeit der späten 50er Jahre, zweite große Berlin-Krise, Forderung nach Umwandlung der Stadt in eine entmilitarisierte Freistadt, wie die Russen das nannten, rausschmiss der Amerikaner, Briten, Franzosen. In dieser Zeit war das eine knallharte Konfrontation. Aber nach dem Mauerbau, in den Phasen, in denen mühsam versucht wurde, die Mauer durchlässig zu machen, beginnende Bemühungen um Häftlingsfreikauf, beginnende Anstrengungen, Familien zusammenzuführen, all das, was im humanitären Bereich von westlicher Seite versucht wurde, das ist dann natürlich auch im RIAS begleitet worden. Unter Beachtung der notwendigen Vorsicht. Nehmen wir mal das Stichwort Häftlingsfreikauf. Es hat etliche Jahre gegeben, in denen das anlief, in denen die Journalisten davon wussten, aber nicht in die Öffentlichkeit gingen und darüber Sensationsgeschichten verbreiteten. Das hat man sehr bewusst nicht getan, weil man sagte, das sind humanitäre Pflanzen, die wir sehr, sehr sorgsam behandeln müssen.
Das erste Passierscheinabkommen zwischen der Bundesrepublik und der DDR im Dezember 1963 ist ebenfalls eine solche humanitäre Pflanze. In Sonderprogrammen informiert der RIAS über Antragsformalitäten und sonstige Bedingungen und beantwortet ausführlich Höreranfragen. Auf den Fluren des Funkhauses diskutieren die Mitarbeiter die mögliche neue Sprachregelung. Sollte man die Zone nun DDR nennen?
In dieser Zeit setzte sich die Überzeugung durch, wir müssen alles, was in unserer Kraft steht, ohne eine mögliche Perspektive für die fernere Zukunft zu vergessen, einsetzen und aufwenden, um zu besseren Verhältnissen zu kommen, um zu erträglicheren Verhältnissen zu kommen. Wenn man nicht die Teilung aufheben kann, wenn man also, wie es ein Schlagwort jener Zeit besagte, mit der Teilung leben muss, dann ist die logische Konsequenz Politik der kleinen Schritte. Und auf dieser Ebene waren viele im RIAS überzeugt worden. Und deshalb hat es auch im Hause leidenschaftliche Debatten gegeben.
Jürgen Graf, Leiter der Hauptabteilung Zeitgeschehen.
Da sammelten sich natürlich eine ganze Menge Leute, die haben gesagt, ja, wo bin ich denn eigentlich nicht? Jetzt machen wir hier plötzlich weiche Welle. und machen Entspannungspolitik und so. Und alles, was hier vorher gewesen ist, wie wir gegen den Kommunismus aufgetreten sind und standhaft gewesen sind, das ist jetzt alles vorbei. Und jetzt müssen wir Tralala machen und müssen sagen, das ist ja wunderbar, wir haben Entspannungspolitik. Da gab es innerhalb des Hauses große Spannung.
Und was würden die Amerikaner sagen? Der RIAS steht schließlich weiter unter der Kontrolle der US Information Agency. Einmal, beim Aufstand in der DDR am 17. Juni 1953, hatte sich die US-Regierung in die Berichterstattung des RIAS eingemischt und dem Sender unmissverständlich klargemacht, das Feuer in der Zone nicht noch anzuheizen. Jetzt, in den 60er Jahren, dulden die Amerikaner die neuen Töne im RIAS, Töne, die auch den gesellschaftspolitischen Wandel in der Bundesrepublik widerspiegeln. In der neuen Ostpolitik, aber auch in der Bewertung der US-Außenpolitik.
Wir hatten einen Hanno Krämer, der kürzlich verstorben ist, der also gegen den Vietnamkrieg gewettert hat. Da rief mal ein Amerikaner hier aus der Kleeallee vom Hauptquartier und sagt, ich höre da immer den RIAS und da ist dieser schreckliche Krämer und der verurteilt uns wegen des Krieges, schmeißen Sie den doch endlich mal raus. Das wurde dann in der Redaktionskonferenz besprochen. Und dann gab es den klassischen Satz, ich weiß aber nicht von welchem Amerikaner das war, der gesagt hat, das ist unsere Stärke, dass wir in den Osten senden und auch solche Leute haben. Er sagte, das macht uns glaubwürdig. Wenn wir dauernd sagen, dieser Vietnamkrieg ist eine tolle Sache, nicht? Und den werden wir auch bald gewinnen und wir machen auch nicht keinen Krieg der verbrannten Erde, sondern wir machen einen ganz humanen Krieg oder so, das wäre nicht glaubwürdig gewesen wahrscheinlich. Und ich finde, diese Einstellung ist toll. Die haben uns auf angenehme Weise beigebracht, Demokratie zu lernen.
I would put it this way. Initially, the station, as just mentioned, was created to supply the Berliners with a non-communist objective radio station.
Robert H. Lochner, zu dieser Zeit amerikanischer Direktor des RIAS.
But over the years, the mission of RIAS grew so that nowadays our function is really not so much to inform the Berliners, east or west, as the people in the Soviet-controlled East Zone as a whole.
Die Programme des RIAS richteten sich nicht mehr so sehr ausschließlich an die Hörer in Berlin, sagt Lochner, sondern inzwischen an alle Menschen in der sowjetischen Besatzungszone der DDR.
Zum Beispiel muss man ja doch bei vielen Entwicklungen, politischen, wirtschaftlichen, wo man beim westdeutschen Hörer voraussetzen kann, dass er vieles Zusätzliche oder Vorbereitende aus den gedruckten Medien schon mitbekommen hat, muss man ja nun beim Hörer in der DDR unterstellen, dass das nicht der Fall ist, weil er diesbezüglich ja nun überhaupt keinen Zutritt zu westlichen Medien hat. Darum glaube ich, dass man nach wie vor vieles an Hintergrundinformationen bringen muss für Hörer in der DDR, was bei westdeutschen oder Westberliner Hörern nicht möglich ist. Und da sehe ich nach wie vor primär die Aufgabe des RIAS.
In die Amtszeit Lochners fällt auch die schwerste Krise, die der RIAS erlebt. Die US-Regierung überlegt Ende der 60er Jahre, das finanzielle Engagement für den Sender komplett zu streichen. 60% der Haushaltsmittel, mehr als 20 Millionen Mark im Jahr, kommen zu der Zeit von den Amerikanern. Den Rest zahlt das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen. Die Regierung in Bonn ist erzürnt. Von Herbert Wehner, damals Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, sind folgende Worte überliefert.
Die Basis der amerikanischen Präsenz in Berlin sind die Truppen und der RIAS. Und ich werde unter keinen Umständen zulassen, dass sie den RIAS kastrieren. Wenn's Geld ist, kein Problem.
Die Bundesregierung übernimmt 90% der Finanzierung des RIAS. Der Anteil der Amerikaner sinkt bis zum Tag des Mauerfalls auf 1%.
Jetzt wäre natürlich die logische Folgerung gewesen, dass man gegen die Grundfesten des Vertrages über den RIAS verstößt. Denn der RIAS ist ein amerikanischer Sender. Dadurch hat er auch die Sendelizenz bekommen, die Frequenzen bekommen als amerikanischer Sender. Und nun bezahlt Bonn also plötzlich diesen Sender. Also, was hat man gemacht? Man hat in eine legitime Trickkiste gegriffen und hat gesagt, die Amerikaner haben dieses Haus wiederhergestellt, die haben die Studios eingebaut. Wir hatten ja kein Geld für sowas. Das sind also Millionenbetriebe. Die Amerikaner haben in Britz diesen Sender hingestellt. Die Amerikaner haben entlang der Zonengrenze die kleinen Sender, später gab es ja auch dann schon UKW, gebaut. Die Amerikaner haben jede einzelne technische Einrichtung in dem Haus. Studios mit Tonbandmaschinen und weiß ich was alles, haben alles die Amerikaner bezahlt. Also, dieses nehmen wir als Grundvermögen des Senders. und halten das immer in der Bilanz so, dass die Amerikaner 51% des Senders haben. So ist es gewesen.
Als Reaktion auf diesen Deal erhält der RIAS 1971 ein neues Statut. Der deutsche Intendant übernimmt nun Geschäftsleitung und Programmverantwortung. Die Amerikaner stellen das Aufsichtsgremium. Der RIAS wird de facto nicht de jure eine bundesdeutsche Rundfunkanstalt. Doch seine bloße Existenz symbolisiert weiterhin auf wirksame Weise die Garantie der Amerikaner für die Sicherheit und Lebensfähigkeit Westberlins und ihre Mitverantwortung in Deutschland bis zur Wiedervereinigung.
Der RIAS war bis zum 3. Oktober 90 eine eindeutig amerikanische Einrichtung und dem deutschen Rundfunkgesetz entzogen.
Helmut Drück, von 1990 bis 1993 letzter Intendant des RIAS.
Und dann, und das ist eben das Komische, waren die Amerikaner weiterhin zuständig, aber quasi im deutschen Auftrag. Aber es gab fast monatlich, also im Vier-Wochen-Rhythmus, einen Besuch beim amerikanischen Stadtkommandanten, der in der vollen Pracht eines Zwei-Sterne-Generals den richtigen Zivilisten RIAS-Intendanten empfing und sich dann mit ihm unterhielt, gewöhnlich über die Stadt und nicht über den RIAS. Aber ich glaube, das haben sie aus Prinzip gemacht. Sie wollten deutlich machen, es ist eine unserer Einrichtungen und der soll einmal im Monat zum Rapport erscheinen. Der Rapport war auch eine Tasse Kaffee gemeinsam zu trinken.
Nach dem Fall der Mauer wird der RIAS zum Gegenstand heftiger Kontroversen. Die einen sagen, er müsse weiter bestehen, um das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands medial zu unterstützen. Die anderen sagen, er habe keinen Programmauftrag mehr, denn genau das, was der RIAS immer gefördert habe, die DDR-Bevölkerung aus der Isolation zu befreien, ihrer einseitigen Unterrichtung und dem Auseinanderleben der Menschen in beiden Teilen Deutschlands entgegenzuwirken, genau das sei mit der Wiedervereinigung erreicht, der Sender damit obsolet. Am 1. Januar 1994 fusionieren RIAS Berlin, die freie Stimme der freien Welt, Deutschlandsender Kultur und der Deutschlandfunk zu einer neuen Sendeanstalt, dem Deutschlandradio.
Es war wohl notwendig, ein Sender, gar noch von einer anderen Macht gegründet und in gewissem Umfange von ihr juristisch zu verantworten, konnte im Vereinigten Deutschland so nicht bestehen.
Manfred Rexin.
Ich bin zum Beispiel nach wie vor sehr dankbar, dass auf dem Gebäude dieses Rundfunkhauses die vier Buchstaben RIAS weiterhin sichtbar sind. Ich ärgere mich manchmal, dass sie nicht mehr abends leuchten, aber na schön. Wir erleben in dieser Stadt und übrigens im ganzen Lande viele Orte, bei denen man sich der Vergangenheit zu erinnern sucht, indem man Teile ihrer früheren Existenz andeutet, beschreibt, spiegelt. Und von daher gesehen ist in der Geschichte der Medienstadt Berlin der RIAS ein ganz, ganz wichtiger Teil.